Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mädchen, die in der Grundschule Kopftuch tragen, sind in Deutschland eine Seltenheit, aber dennoch ein Problem, meint Terre des Femmes. Die Organisation kämpft für ein Kopftuchverbot für junge Mädchen und hat jetzt ein entsprechendes Rechtsgutachten vorgelegt. Außerdem beschäftigt uns auch heute nochmal die Chancenungleichheit. Viele Reformen, die Ungleichheit abbauen könnten, setzt das Land Berlin bereits um. Ob das alles was bringt, besprechen wir. Und es geht in die USA. Viele Top-Unis dort haben Geld von problematischen Mäzenen bekommen, unter anderem von Jeffrey Epstein. Mein Name ist Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. In Österreichs Grundschulen wurden Mädchen mit Kopftuch sehr selten gesichtet. Trotzdem hat unser Nachbarland im Mai ein Kopftuchverbot für Grundschülerinnen eingeführt. Die Organisation Terre des Femmes, die sich, wie der Name schon suggeriert, für Frauenrechte einsetzt, will genau so ein Verbot auch in Deutschland durchsetzen. Heute hat die Organisation in Berlin ein Rechtsgutachten vorgestellt, das klarstellt, ja, ist rechtlich auch so möglich. Erstellt hat es der Tübinger Verfassungsrechtler Martin Nettesheim. Über das Gutachten und die jetzt wieder aufflammende Kopftuchdiskussion berichtet Anja Nils.
Wie viele kleine Mädchen mit Kopftuch in deutschen Kitas und Grundschulen sitzen, wissen weder die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft noch die muslimischen Verbände. Sehr viele sind es nicht, aber jedes Einzelne ist eins zu viel, meint Necla Kelek von der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes. Die Kinder sollten im wörtlichen Sinne den Kopf frei haben, um sich auf den Unterricht konzentrieren zu können, um später ein selbstbestimmtes und freies Leben zu führen.
Wenn ein religiöses Symbol so nach außen getragen wird, habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass das die Kinder in ihrem Verhalten, in ihrem Alltag auf jeden Fall einschränkt, weil sie richten sich ja dann nach einem bestimmten Norm, was dieses Kopftuch ja auch vorgibt, dass sie Mädchen sind, dass sie Frauen sind, dass sie eben ihre Haare nicht zeigen dürfen, alles was zusammenhängt.
Und es hängt viel damit zusammen, meint auch Jürgen-Dieter Böhm vom Deutschen Lehrerverband, der 13 Jahre eine Realschule in Bayern geleitet hat. Er unterstützt die Forderung von Terre des Femmes nach einem Verbot des Kopftuchs für Kinder unter 14 Jahren in öffentlichen Gebäuden wie der Schule. Das Kopftuch grenze Kinder aus.
Das klassische Beispiel ist natürlich die Teilnahme am Sportunterricht, die Teilnahme teilweise am Sexualkundeunterricht. Und die Probleme bestehen auch daran, dass man in Gruppen nicht reinkommt. Und das sind oft kleine Geschichten, die da zwischen den Kindern abgehen, auf Deutsch gesagt, da ist nicht sehr hilfreich, wenn ein äußeres Zeichen einen Menschen in irgendeiner Weise aus der Gruppe heraushebt oder nicht in die Gruppe hineinkommen lässt.
Drei Viertel von über 250 befragten Grundschullehrerinnen und Lehrern meinen, dass eine Verschleierung schon in jungen Jahren die persönliche Entwicklung von Kindern beeinträchtigt. Sie befürworten ein Verbot. Ob das verfassungsmäßig durchsetzbar wäre, hat der Jurist und Staatsrechtler Martin Nettesheim jetzt in einem Gutachten geprüft. Dabei ging es nicht darum, das Grundrecht auf Religionsfreiheit grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern der staatlichen Schule die Möglichkeit zu geben, ihren Bildungsauftrag zu erfüllen. Und der beinhaltet die Erziehung zur Gleichberechtigung und Freiheit. Ein Konflikt.
Ob und inwieweit sich Kinder eigentlich auf die Religionsfreiheit berufen können. Man ist sich eigentlich einig, dass ein vierjähriges Kind sich nicht drauf berufen kann. Umgekehrt sind sich eigentlich alle auch wiederum einig, dass mit 17 oder 18 jedenfalls eine, wie wir dann sagen, volle Grundrechtsreife eingetreten ist.
Aber bis zum Alter von 14 Jahren sei ein Kind noch nicht reif genug, sich auf die Religionsfreiheit zu berufen, so Nettesheim, der ein Verbot des Kopftuchs unter anderem deshalb für verfassungsmäßig hält. Eine entsprechende Landesgesetzgebung wäre dazu nötig. Durchsetzen könne man dann so ein Gesetz notfalls auch gegen den Willen der Eltern. Allerdings würde es dann wohl nicht nur Muslime treffen.
Ich weise darauf hin, dass ein Verbot nur des sogenannten Kinderkopftuchs aus Gründen der Gleichbehandlung und Gleichberechtigung problematisch wäre. Wenn man es machte, müsste man eigentlich eben alle äußeren offenen Manifestationen des Glaubens dann eben bis zu dieser Altersstufe verbieten. Das würde also dann auch für hinreichend gewichtige christliche Symbole, jüdische Symbole und so weiter gelten.
In Österreich und Frankreich ist ein Kopftuch für Kinder in Kita und Schule bereits untersagt. In der Türkei weicht die eigentlich geltende Regel derzeit allerdings wieder auf, bedauert Necla Kelek.
Jede Form von religiöser Kleidung sind in öffentlichen Räumen verboten. Das heißt, auch die Männer dürfen nicht mit einem Salafisten Look erscheinen. Und auch Frauen dürfen kein religiöses Symbol wie das Kopftuch oder Schleier tragen. Es ist aber leider aufgehoben worden, soweit an den Universitäten zum Beispiel, durch die AKP-Partei und durch die religiöse Strömung in der Türkei können sie leider auch die Verwässerung sehen, dass doch in Schulen Mädchen doch mit Kopftuch kommen.
Der Koran jedenfalls schreibt das Kopftuch nicht vor, so Kelek. Vor über einem Jahr hat Terde Fam deshalb schon eine Petition für ein Verbot des Kinderkopftuchs gestartet. Anfang kommenden Jahres sollen die Unterschriften an das Bundesjustizministerium übergeben werden.
Den Kopf frei haben. Anja Nehls berichtete über die Kopftuchdebatte in Berlin. Was sollte die Politik tun und lassen, damit Deutschland sein größtes bildungspolitisches Problem in den Griff kriegt? Die Bildungsungerechtigkeit? Alles, was geht, sagen die Bürger, die vom IFO-Institut genau dazu befragt wurden. Wir haben ja gestern über die Ergebnisse dieser Studie berichtet. Die Reformideen gehen von der kostenlosen Kita über längeres gemeinsames Lernen bis zu mehr Geld für Brennpunktschulen. Nicht alle Vorschläge sind brandneu, im Gegenteil. Es gibt ein Bundesland, das schon heute ziemlich viel davon umsetzt, und zwar Berlin. Aber wirkt das auch? Darüber möchte ich mit unserer Landeskorrespondentin Claudia van Laak sprechen. Frau van Laak, welche der Reformen, die Ungleichheit bekämpfen sollen, setzt Berlin denn bereits heute um?
Also Berlin setzt sehr viele dieser Vorschläge um. Seit vielen Jahren, seit 23 Jahren jetzt besetzt die SPD das Bildungsressort, hat sich also das Thema Bildungsgerechtigkeit wirklich auch auf die Fahnen geschrieben. Und das bedeutet, Berlin hat ein Ganztagsschulsystem, also seit neuestem auch den Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen für alle Grundschülerinnen und Schüler, längeres gemeinsames Lernen. Die Berliner Grundschule dauert ja 6 Jahre und nicht 4 Jahre, wie sonst überall. Es gibt einen kostenfreien Kindergarten, einen kostenfreien Hort, mehr Ausgaben für benachteiligte Schulen, höhere Lehrergehälter an diesen Brennpunktschulen, 300 Euro mehr im Monat sind das. Und die Frage nach dem verpflichtenden Kindergarten, den gibt es nicht, nein. Aber es gibt verpflichtende Sprachtests vor der ersten Klasse. Und für Kinder, die durch diese Sprachprüfung durchfallen, gilt eine Kita-Pflicht. Eigentlich eine Kita-Pflicht, muss man sagen. Die wird leider nicht konsequent genug durchgesetzt.
Also so ziemlich alles, was da vorgeschlagen wird, setzt Berlin um. Funktioniert das denn, um Ungleichheit, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen?
Leider nein, muss man sagen. Es gibt nach wie vor einen direkten Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildungserfolg bzw. Bildungsmisserfolg. Also dieses sozialdemokratische Versprechen vom Bildungsaufstieg, das wird in Berlin nicht eingelöst, muss man sagen. Wir sehen auch eine zunehmende soziale und räumliche Entmischung. Da gibt es diese bildungsbürgerlich geprägten Stadtteile mit einer Schülerschaft, die unterstützt wird durch die Eltern, hohe Abi-Quoten, gute Leistungen. Dann auf der anderen Seite im Wedding, Neukölln, Marzahn-Hellersdorf, sozial benachteiligte arme Familien und teils Schulen, wo wirklich 90% der Schülerinnen und Schüler Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, wo viele Eltern von Transferleistungen abhängig sind. Brennpunktschulen, an denen 20% der Jugendlichen keinen Abschluss machen. Berlin ist ja bundesweit das Bundesland mit prozentual den meisten Jugendlichen ohne Schulabschluss. Und das setzt sich fort, muss man leider auch sagen, sieht man sich die Auszubildenden an. 40% brechen hier ihre Lehre ab. Also da liegt der Bundesdurchschnitt bei 28%. Ich finde, ein extrem hoher Wert.
Ja, richtig. Schlimme Beispiele in Berlin, muss man sagen. Liegt das aber auch daran, dass Sie gerade, was Sie gerade angedeutet haben, dass man einfach Stadtteile hat, in denen es fast 100% Familien mit Migrationshintergrund, bildungsferne Familien gibt und auf der anderen Seite dann die bildungsbürgerlichen Familien in anderen Stadtteilen?
Ja, wobei ich finde, allein auf diesen Faktor Migrationshintergrund abzustellen, das reicht nicht als Erklärung. Also wir haben ja auch internationale Schulen in Berlin mit einem Migrationsanteil von 100%, auch staatliche Schulen, aber da sind die Ergebnisse ganz andere. Also es ist diese Kopplung von Migration und Armut, die durchschlägt und auch wirklich diese fehlende Mischung. Also in einer Klasse, in der Schülerinnen und Schüler sitzen aus, ich sag mal Italien, Schweden, Syrien, Türkei und Deutschland, wird eben zwangsläufig Deutsch gesprochen, auch auf dem Schulhof. Da ist dieser hohe Migrantenanteil kein Problem. Wenn ich aber eine Klasse habe, nur mit türkischen oder nur mit arabischen Kindern, dann ist die Versuchung auch für die Kinder groß, in der Muttersprache zu bleiben.
Und das Problem hat man ja in Neukölln zum Beispiel, ist ja relativ bekannt. Was macht man dagegen?
Also alle Bildungsexperten sagen ja, dass es wichtig ist, so früh wie möglich anzusetzen, also im Kindergarten. Da wird immer drüber nachgedacht, brauchen wir vielleicht doch eine Kita-Pflicht ab 4? Das wäre eine Überlegung. Also auf jeden Fall sind diese Sprachtests ganz früh wichtig. Und danach müsste man auch wirklich diese Kita-Pflicht durchsetzen. Also wenn ein Kind mit 3 oder 4 ungenügend Deutsch spricht, dann auf jeden Fall eine Kita-Pflicht, die auch durchsetzen, weil alle Bildungsexperten sagen, das ist die Voraussetzung für den Bildungsaufstieg, ist eben die deutsche Sprache.
Hat denn der Berliner Senat erkannt, dass es spezielle Berliner Probleme gibt, die man da jetzt auch adressiert?
Da bin ich mir nicht so sicher. Also was meiner Ansicht nach wird ein Faktor zu wenig beachtet, das ist eben diese Mischung der Schülerschaft. Das scheint mir da gar kein Thema zu sein im SPD-geführten Bildungsressort. Es ist sogar so, dass die Bildungsverwaltung mal versucht hat, bestimmte Versuche in diese Richtung sogar zu unterbinden. Also da gibt es eine Grundschule im Wedding, die hat versucht, mit besonderen Profilklassen bildungsaffine Eltern und ihre Kinder an diese Schule zu locken, damit die Schülerschaft eben stärker gemischt wird. Da wurde zunächst versucht, diesen Versuch zu unterbinden, der findet jetzt doch statt. Oder zum Beispiel, dass Grundschulen direkt an die Kitas herantreten und sagen, wir haben ein Interesse daran, dass ihre Kinder zu uns kommen. Lasst uns eben gemeinsam überlegen, wie das gehen könnte. Und ich finde, solche Ansätze müssten unterstützt werden.
Berlin tut viel gegen Chancenungleichheit, aber offenbar nicht das Richtige, sagt unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak. Amerikanische Elite-Unis nehmen zwar astronomische Studiengebühren ein, trotzdem haben sie aber noch ein paar andere wichtige Geldquellen. Sie beziehen immer wieder gern Millionen von Mäzenen. Das können reich gewordene Alumni sein, aber auch schon mal problematische Pharmaunternehmer oder verurteilte Sexstraftäter. Sie ahnen, um wen es geht, Jeffrey Epstein, der Multimillionär, der sich vor kurzem in U-Haft umgebracht hat, gab sich gern als Mäzen aus und hat Harvard mit Millionenspenden bedacht. Der Uni ist das allerdings mittlerweile so peinlich, dass sie den Namen einfach mal klammheimlich von der Website entfernt hat, als die Vorwürfe bekannt wurden. Doch gegen dieses fragwürdige Verhalten regt sich jetzt immer mehr Protest an der Hochschule.
Das Institut für evolutionäre Dynamik leistet interessante wissenschaftliche Arbeit, hat aber einen schweren Imageschaden erlitten. Der Schaden wird umso größer, je länger es so tut, als sei nichts passiert. So zornig spricht der Evolutionsbiologe Jonathan Eisen von der Universität von Kalifornien in Davis über das sonst so hochgelobte Institut für evolutionäre Dynamik an der Harvard-Universität in Boston. Das Institut wurde 2003 gegründet mit 6,5 Millionen Dollar Startfinanzierung von Jeffrey Epstein und half dem Finanzier, sich als wissenschaftlicher Mäzen zu inszenieren. Harvard hat nie Rechenschaft über den engen Kontakt mit Epstein abgelegt, obwohl der Multimillionär schon 2008 wegen der Kontaktaufnahme mit einer minderjährigen Prostituierten verurteilt wurde. Kurz vor seinem Selbstmord Mitte August wurde der 66-Jährige zudem wegen Missbrauchs Minderjähriger und des Betreibens eines Sexhandelsrings angeklagt. Statt die Beziehung zu Epstein aufzuarbeiten, entfernte Harvard klammheimlich seinen Namen von der Website, so Jonathan Eisen. Es macht mich krank zu sehen, dass der Name Epstein ohne eine Entschuldigung oder Diskussion entfernt wurde. Das geht doch nicht. Sie können nicht einfach so tun, als sei nichts geschehen. Sie müssen über ihre Beziehung mit Epstein reden. Keine weitere Verletzung unserer Werte, fordert auch Ethan Zuckerman. Der Medienforscher legt seine Professur am Media Lab des Massachusetts Institute of Technology Ende dieses akademischen Jahres nieder. Sein Abschied ist eine Anklage gegen eines der berühmtesten Forschungsinstitute der Welt. Denn er fand jetzt heraus, dass sowohl das Lab als auch Leiter Joy Ito viel mehr Spenden von Epstein erhielten, als er gedacht hatte. Das mache sein Forschungsprojekt zum Thema Schutz von Frauen dort unmöglich, schrieb Zuckerman auf dem Online-Portal Medium. Jonathan Eisen kann das gut verstehen. Epstein hat Frauen nicht nur sexuell missbraucht, sondern Wissenschaftlerinnen auch noch den Weg nach oben versperrt, weil er ausschließlich weiße Männer finanziert hat. Raphael Reif ist der Leiter des Massachusetts Institute of Technology, das innerhalb von 20 Jahren $800.000 von Epstein erhalten hat. In einem offenen Brief hat er sich jetzt für die enge Verbindung entschuldigt und versprochen, das von dem Multimillionär erhaltene Geld an Hilfsorganisationen für die Opfer sexueller Gewalt weiterzuleiten. Außerdem will er die Aufsicht über Spender verbessern, um weitere Skandale zu vermeiden. Anders die Harvard-Universität und die Universität von Arizona, die beide Geld von Epstein erhielten, es aber behalten, trotz der Proteste. Da hilft nur eines, die Spendenethik jeder Universität ins Licht der Öffentlichkeit zu zerren, sagt Rob Reich, Politologe an der Stanford-Universität.
In the Epstein case, it's clear,
Epsteins Spenden waren rechtmäßig, aber es ist eine ganz andere Frage, ob es ethisch richtig war, sie anzunehmen. Unsere Universitäten sollten führend in Ethikfragen sein und uns wissen lassen, welche Ethikstandards sie bei der Beurteilung der Spenden anwenden. Doch besonders hoch sind diese Ethikstandards aktuell nicht. Das MIT hat ein 25 Millionen Dollar schweres Forschungsabkommen mit dem saudi-arabischen Ölmulti Aramco abgeschlossen, obwohl Saudi-Arabien am Bürgerkrieg in Jemen beteiligt ist und Kronprinz Mohammed bin Salman laut CIA die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet haben soll. Und Harvard ist stolz auf das Arthur Sackler Museum. 1000 Kunstobjekte und 4 Millionen Dollar hat der Vermarkter süchtig machender Schmerzmittel gespendet. Mohammed bin Salman, Sackler und jetzt Jeffrey Epstein. Das führe zu mehr und mehr Widerstand an den Hochschulen, sagt Rob Reich. Ich habe bemerkt, dass die Lehrkräfte den Universitäten immer schwierigere Fragen stellen. Es ist noch kein Aufschrei wie die Proteste gegen die Kunstförderung der Sacklers in Museen, aber es bewegt sich in diese Richtung. Die Bildungsinstitutionen zu mehr Ethik bei der Annahme von Spenden zu bewegen, sei aber nicht leicht. Umso wichtiger ist der Druck von außen.
It would be fantastic if
Journalisten sollten bei jeder großen Universität nachfragen, ob sie Geld von Jeffrey Epstein erhalten hat. Wenn die Uni eine Aussage verweigert, sollten sie fragen, warum sie nicht bestätigen kann, dass sie kein Geld von ihm angenommen hat. Ob das etwas ändert, ist eine andere Frage.
Ja, und von den Elite-Unis, die Spenden angenommen haben und jetzt darüber diskutieren, geht's zu Elite-Studenten in Deutschland, die Hochbegabten. Viele von ihnen werden wegen ihrer guten Leistung über Stipendien im Studium gefördert. Doch es ist ihnen in Sachen Lernen oft nicht genug. Zurzeit treffen sie sich auf Einladung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung an der Uni Heidelberg. Und das Thema dieser einwöchigen hochbegabten Summer School fordert ihnen nochmal eine extra Portion Begabung ab. Demokratie gestalten. Dabei haben sie gestern Nachmittag unter anderem auch den Bundespräsidenten Steinmeier getroffen. Was da so alles mit dem Präsidenten besprochen wurde, fasst Thomas Wagner zusammen.
Mein Name ist Anna Schabayev, ich komme aus Berlin, ich bin vom Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk. Es waren sehr viele Kontroversen entstanden gestern. Zum Beispiel, welche Plusse hat denn die EU? Gibt es zum Beispiel für Studenten?
Ich bin Pesser Sharif, ich bin Stipendiat der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Und da ging es heute ganz aktuell um das Thema Energiewende, Klimaschutz.
Ja, jetzt kommt eine Rede vom Steinmeier, dann kommt eine Diskussion.
Die Zukunft der Demokratie ist das Thema, von dem ich aber glaube, dass es zu Recht auch das Thema dieser meiner Amtszeit ist.
Und nicht nur seiner Amtszeit, sondern auch der einwöchigen Summer School der Hans-Böckler-Stiftung. Dazu treffen sich derzeit 200 junge Frauen und Männer an der Uni Heidelberg. Sie werden allesamt von insgesamt 13 begabten Förderungswerken unterstützt. Damit haben sie, die Studierenden, was gemeinsam mit ihm, dem Bundespräsidenten und seiner Frau, einer Verwaltungsjuristin.
Wir haben beide mithilfe solcher Studienförderwerke, begabten Förderwerke, unseren Weg gemacht.
Und von daher waren Steinmeier und Gattin auch auf eines vorbereitet. Die Studierenden sind nicht auf den Mund gefallen. Fragerunde. Mal geht es um Rechtsstaatlichkeit.
Wir sind vor dem Gesetz gleich. Nichtsdestotrotz gibt es Leute, die sind gleicher als andere.
Mal geht es um Europa.
Und zwar hatten wir dieses Jahr im Mai Europawahlen. Und ich habe den Leuten erzählt, naja, wissen Sie, wenn Sie die CDU wählen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Weber Kommissionspräsident wird. Und wenn Sie die SPD wählen, dann wird es vermutlich Timmermans. Im Endeffekt ist es keiner von beiden geworden. Und ich habe mich ein bisschen naja, auf gut Deutsch verarscht gefühlt.
Der Bundespräsident sitzt nachdenklich auf seinem Stuhl, hört aufmerksam zu. Mal widerspricht er den Studierenden.
Ich würde ein wenig davor warnen, die Rechtsstaatlichkeit insgesamt in Frage zu stellen.
Mal gibt er ihnen recht. Beispielsweise, wenn sie das Wahlverfahren zur EU-Kommissionspräsidentin als undemokratisch brandmarken.
Mir ging es ganz ähnlich. Nochmal mit der Ankündigung, der Spitzenkandidat wird es ins Rennen zu gehen. Und am Ende wird es jemand anders, wird noch weitere Glaubwürdigkeit kosten. Und das kann sich dieses Europa nicht leisten.
Vielen Dank.
2 Stunden lang diskutieren die Hochbegabten mit dem Bundespräsidenten. Viel Zeit, aber nicht genug Zeit.
Also natürlich war das jetzt absurd kurz, die Zeit, und wir hätten gerne viel, viel mehr angesprochen.
Sagt Teilnehmerin Laura Haas, die in Berlin Rechtspsychologie studiert. Katharina Jokeo, angehende Lehrerin aus Münster, hätte noch so einiges auf der Zunge gehabt.
Wir hätten gerne mehr über das Engagement gesprochen, also wie wir die Leute dazu bekommen, sich zu engagieren, wie wir auch Schülern vielleicht schon in der Schule mitteilen können, dass es gut ist, sich für die Gesellschaft einzusetzen.
Die 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Heidelberg werden von den unterschiedlichsten begabten Förderungswerken unterstützt. Manche sind katholisch, manche evangelisch, manche muslimisch geprägt, andere wiederum haben gewerkschaftliche, wieder andere eine wirtschaftsnahe Ausrichtung. Und das bedeutet?
Alle haben verschiedene Ansichten. Das heißt, wir verlassen endlich unsere Blase, die wir von den normalen Stipendiumsseminaren vielleicht kennen, und treffen auf komplett unterschiedliche Meinungen und Ansichten.
So Katharina Jokeo. Will heißen, da fliegen schon mal auch die Fetzen in Heidelberg. Laura Haas.
Gestern gab es sehr große Uneinigkeiten in Bezug auf die Frage, ob die Demokratie in Gefahr ist. Sehr, sehr viele haben gesagt, naja, eigentlich ist die Demokratie nicht unmittelbar gefährdet. Und die AfD hat zwar Stimmenzuwachs bekommen, aber nicht so sehr. Dann gab es wiederum die Personen, zu denen ich mich persönlich auch zähle, die gesagt haben, na klar ist die Demokratie gefährdet.
Allerdings ist der Umgang mit solchen Kontroversen ein wichtiges Lernziel der Summer School in Heidelberg. Ralf Richter vom Studienwerk der Hans-Böckler-Stiftung, die Summer School ausrichtet.
Es ist vor allen Dingen wichtig, wie wir das, was wir hier diskutieren, auch dann transferieren, und zwar im täglichen Miteinander mit anderen jungen Menschen.
Und so hofft Ralf Richter dann auch, dass so manche der teilnehmenden Hochbegabten später mal Karriere machen in den passenden Jobs.
Das lässt sich nicht einfach daran messen, dass jemand Minister wird oder Professor, sondern das kann auch jemand sein, der in der sozialen Arbeit aktiv ist.
Vielleicht aber kommen manche derjenigen, die in Heidelberg gerade Demokratie üben, doch mal ganz groß raus. Laura Haas will ihre Kenntnisse später einmal in ihrem Job als Rechtspsychologin umsetzen. Allerdings,
wenn es sein muss, werde auch ich Bundeskanzlerin. Kein Problem.
Kein Problem. Na dann, oder Bundespräsidentin. Der Bundespräsident hat mit Hochbegabten debattiert in Heidelberg. Thomas Wagner war dabei. Und das war's von uns von Campus und Karriere mit Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.